Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Das Grundgesetz wurde heute vor 75 Jahren verkündet. In Berlin gab es zur Feier am Vormittag einen Staatsakt. Beethovens 5. Sinfonie wurde da zum Start gespielt und dann das Grundgesetz gewürdigt und zitiert. Auch Forschung und Wissenschaft sind durch das Grundgesetz geschützt. Es garantiert ihnen, dass sie frei sind. Und trotzdem sehen sich Forschende immer wieder bedroht und sind Anfeindungen ausgesetzt. Eine Initiative bietet ihnen Hilfe an. Wenn bei Veranstaltungen gepöbelt, in sozialen Medien beleidigt oder auf der Straße mit Prügeln bedroht wird. Mein Name ist Martin Schütz. Herzlich willkommen. Aber wir schauen zunächst nach Sachsen-Anhalt. An den Schulen fehlen Lehrkräfte. Das ist in allen Bundesländern so. Aber besonders gravierend scheint der Lehrermangel in Sachsen-Anhalt zu sein. Mehr als 1000 Lehrerinnen und Lehrer fehlen in dem dünn besiedelten Bundesland. Und die Situation wird sich in den kommenden Jahren wohl noch weiter verschärfen, weil eine große Anzahl an Lehrkräften in Pension gehen wird. Weil der Mangel so groß ist, sucht die Landesregierung nach Lösungen. Aus Sicht der Lehrkräfte sind das zum Teil auch drastische Lösungsansätze bei. Dazu gehört die vom Land verordnete Zusatzstunde. Um den Lehrermangel zu bekämpfen, müssen Lehrkräfte in Sachsen-Anhalt seit einem Jahr eine Stunde pro Woche länger arbeiten. Und das hat heftigen Widerstand nach sich gezogen. Beispielsweise im Falle einer Grundschullehrerin aus der Altmark, die sich geweigert hat, die Zusatzstunde zu unterrichten und der fristlos gekündigt wurde. Und die hat dagegen geklagt. Und darüber spreche ich mit Niklas Ottersbach, unserem Sachsen-Anhalt-Korrespondenten. Herr Ottersbach, Sie haben den Prozess vor dem Arbeitsgericht Stendal verfolgt. Da sollte es heute ja ein Urteil geben. Gab es denn das Urteil?
Nein, und das war wirklich eine große Überraschung. Mit vielem habe ich gerechnet, aber nicht damit, dass die Urteilsverkündung aus formalen Gründen verschoben werden muss auf Ende Juni.
Okay, was waren das für formale Gründe, die das Gericht angeführt hat?
Naja, das Verfahren der Grundschullehrerin, die sich weigert, diese Zusatzstunde zu unterrichten, zieht sich ja schon eine Weile. Die 60-Jährige hat sich zwischendurch auf einen Vergleich eingelassen, den sie dann aber widerrufen hat. Und in der Zwischenzeit, da ist einer der ehrenamtlichen Richter aus Altersgründen ausgeschieden. Das Gericht ist also nicht ordentlich besetzt. Und der Vorsitzende Richter meinte dann in Anlehnung hier an das große 75-jährige Jubiläum, das ist hier jetzt Grundgesetz live, das Recht auf den gesetzlichen Richter, Artikel 101 Grundgesetz. Naja, und dieser Umschlag, in dem die Verschiebung aus formalen Gründen drinsteht, den hätte er nicht vorher öffnen dürfen. Naja, und dafür bin ich nach Stendal gefahren.
Okay, was bedeutet das für die weitere juristische Auseinandersetzung über die Zusatzstunde in Sachsen-Anhalt jetzt?
Im Grunde genommen, dass noch nichts entschieden ist. Das Verfahren hier in Stendal ist bislang der prominenteste Fall einer Lehrerin, die sich weigert, die Zusatzstunde zu unterrichten. Das hat natürlich Signalwirkung, dieser Prozess. Die Frau hat übrigens 40 Dienstjahre auf dem Buckel und begründet ihre Weigerung, die Zusatzstunde, die sogenannte Vorgriffsstunde zu unterrichten, so.
Und ich habe in den letzten 12 Jahren immer Klassen gehabt, die so 26, 27 Kinder waren, die ich eingeschult habe, 4 Jahre begleitet habe und die unterschiedlichen Lerntypen in den Klassen. Das war immer wieder eine Herausforderung und ich habe gemerkt, dass ich auch dort meine Grenzen erreicht habe. Dann kam diese Vorgriffsstunde und da war für mich eine rote Linie erreicht, die ich nicht überschreiten wollte. Das wollte man eigentlich nicht hören, dass ich meine Arbeitskraft schützen möchte. Und die Rechtmäßigkeit, die zweifle ich nach wie vor auch an.
Und die entscheidendere juristische Auseinandersetzung, ob die Zusatzstunde rechtmäßig ist, ist aber nicht die in Stendal, sondern die beim Oberverwaltungsgericht in Magdeburg. Das hat im März schon entschieden, die Zusatzstunde ist rechtens, Revision nicht zugelassen. Aber die beiden Lehrer, die diese Normkontrollklage gemacht haben, die haben inzwischen Beschwerde eingelegt und möglicherweise geht der Fall noch nach Leipzig vors Bundesverwaltungsgericht. Also, wenn das in die nächste Instanz geht, wird es nochmal spannend, weil es dann ums Grundsätzliche geht und das könnte dann natürlich auch Auswirkungen auf den Fall der Grundschullehrerin in Stendal haben.
Das heißt also, so bald ist da eigentlich auch nicht mit einer Entscheidung zu rechnen?
Es ist nicht ganz klar, wenn es nach Leipzig geht, dann wird es mindestens noch mal ein Jahr dauern, bis das Bundesverwaltungsgericht entscheidet. Und jetzt ist es erstmal noch ein schwebendes Verfahren. Am 20. Juni soll jedenfalls im Fall der Grundschullehrerin aus Stendal entschieden werden.
Die zusätzliche Unterrichtsstunde für Lehrkräfte in Sachsen-Anhalt ist rechtsmäßig. Eine Lehrerin hat die Mehrarbeit aber verweigert und wurde fristlos gekündigt. Heute gab es erstmal kein Urteil. Warum das so ist, das hat uns Niklas Ottersbach erklärt. Ganz herzlichen Dank. Die Verkündung des Grundgesetzes vor 75 Jahren, damals wurde es in Bonn verkündet, die wird heute deutschlandweit groß gefeiert. Und dieses Grundgesetz regelt auch die Wissenschaftsfreiheit. In Artikel 5 Absatz 3 heißt es unter anderem: Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue der Verfassung. So also das Grundgesetz. Aber es gibt Misstrauen gegenüber Wissenschaft und Forschung, das auch von antidemokratischen Parteien zunehmend geschürt wird. Und dieses Misstrauen schlägt immer wieder in Bedrohung und Beleidigung um. Julia Wand bietet Hilfe an, wenn WissenschaftlerInnen angefeindet werden. Sie ist Mitinitiatorin und Mitkoordinatorin des SciComm Supports, einer Beratungsstelle für Betroffene. Und ich habe Julia Wand gefragt, was denn den Forschern und WissenschaftlerInnen passiert, die sich an sie wenden.
Den WissenschaftlerInnen und auch den WissenschaftskommunikatorInnen, die sich auch an uns wenden, passieren leider sehr unterschiedliche und teilweise sehr konkrete Formen der Angriffe. Und da geht es von Anrufen, E-Mails, Social Media, Postbedrohungen bis hin zu öffentlichen Vorfällen bei Veranstaltungen und auch Angriffen im Privatleben auf der Straße.
Das heißt, ist eine richtige Bedrohungslage, die da entstehen kann für Wissenschaftlerinnen und die Kommunikatorin dann auch?
Genau, es kann bis zu körperlichen Bedrohungen gehen. Dann empfehlen wir natürlich, ganz klar zunächst die Polizei zu kontaktieren, also wenn eine akute Bedrohungssituation vorliegt. Aber ansonsten ist im Rahmen dieser eben genannten Range alles möglich. Beschimpfungen, Bedrohungen bis hin zu Todesdrohungen.
Was können Sie denn dann tun, wenn jemand mit wirklich ja so massiven Anfeindungen sich ausgesetzt sieht und dann sich an Sie wendet?
Wir können auf drei Ebenen helfen. Wir beraten zum einen auf Ebene der Kommunikation. Also gerade auch, wenn es darum geht, ob und wie man reagieren sollte auf Drohanrufe, auf Bedrohungen in sozialen Medien, E-Mails, Briefe, dann haben wir eine sehr renommierte und starke Anwaltskanzlei an unserer Seite, die im Bereich Meinungsäußerungsrecht, Medienrecht spezialisiert ist, sodass wir auch juristisch gegen Angriffe vorgehen können oder auch Angriffe juristisch abwehren können. Und bei Bedarf können wir auch psychologische Hilfe vermitteln. Aber auf diesen drei Ebenen, Kommunikation, Recht, Psychologie, können wir helfen.
Also das heißt, da sind Sofortmaßnahmen bei, dass man eben gegenhält gegen entsprechende Kommunikation. Dann ja aber auch mittelfristige Maßnahmen, die wahrscheinlich hin bis zum Reputationsschutz auch gehen, weil vieles, was im Internet steht, bleibt dann stehen.
Genau, also wir können ganz akut helfen. Das können wir auch dadurch, dass wir einfach zuhören und uns Zeit nehmen für die Person, die anruft. Und dann gibt es ganz unterschiedliche Dimensionen der Vorfälle. Es gibt Vorfälle, die sind mit einem Beratungsgespräch erledigt. Und es gibt Vorfälle wie in Form eines Wissenschaftlers, den wir seit Gründung des SciComm Supports im Juli vergangenen Jahres begleiten, also seit 10 Monaten. Da ist einfach kontinuierliche Unterstützung, gerade auch auf der rechtlichen Ebene, notwendig, weil diese Person, um auch mal ein Beispiel zu nennen, seit 8 Jahren von ein und derselben Person angegriffen und bedroht wird.
Sie haben es selbst eben angedeutet, es gibt Sie seit einem knappen Jahr. Wie bekannt sind Sie denn mittlerweile unter den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern oder Kommunikatoren?
Wir sind zum Glück schon sehr bekannt. Dies liegt auch daran, dass es im deutschen Wissenschaftssystem in dem Bereich bis zu der Gründung auch eine echte Lehrstelle gab. Ja, das heißt, es gab schon immer Anlaufstellen, die unterstützen bei Machtmissbrauch, bei Plagiat. Aber mit dem Bezug zur Wissenschaftskommunikation gab es bis dato nichts. Deswegen haben wir da sehr schnell eine sehr hohe Mediensichtbarkeit bekommen. Und wir haben auch sehr starke Partner im Netzwerk. Also zum Beispiel die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Hochschulrektorenkonferenz, also die führenden wissenschaftspolitischen Einrichtungen in Deutschland. Darüber bekommen wir auch Bekanntheit. Die Einrichtungen machen uns bekannt in ihren Netzwerken. Und dann spricht sich auch rum, dann werden wir weiterempfohlen.
Durch die Corona-Pandemie sind ja einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr stark auch in einen Fokus einer breiten Öffentlichkeit gekommen, ob jetzt freiwillig oder unfreiwillig. Wie sehr hat das aus Ihrer Sicht die Pandemie und auch das Sichtbarmachen von Forschenden den Diskurs verschärft oder auch die Konfrontation verschärft?
Es hat mit Sicherheit dazu beigetragen, insbesondere auch, weil einfach eine große Anzahl an Menschen durch die Corona-Pandemie auch mit Wissenschaft und wissenschaftlichen Empfehlungen an die Politik erstmalig auch in Berührung gekommen ist. Also dadurch hat es mit Sicherheit nochmal eine weitere Dimension bekommen. Aber wir haben auch aktuell in einem Forschungsverbund gerade eine Studie herausgegeben. Also das ist das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung gemeinsam mit dem SciComm Support und anderen Einrichtungen, wo ein zentrales Ergebnis ist, dass zwar 70% der Befragten eine Zunahme an Wissenschaftsfreiheit wahrnehmen, dass aber nur 28% nur eine schwache Zunahme sehen. Ja, das heißt, daraus schließen wir auch, dass Wissenschaftsfeindlichkeit schon länger als solche wahrgenommen wird. Ja, und wir können auch selber, wenn wir daran denken, wie auch WissenschaftlerInnen die Tierversuche durchführen, schon seit Jahren oder Jahrzehnten angegriffen werden, dann trägt es dazu bei, dass das auch kein neues Phänomen ist, leider.
Gibt es denn Themenfelder, bei denen Sie mittlerweile reflexartig sagen, daraus ergeben sich problematische Situationen, da wenden sich dann eben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an uns, weil sie bedroht oder beleidigt werden?
Reflexartig nicht, weil es auch etwas anders ist jetzt in der praktischen Beratung, als wir es anfangs dachten. Also ich würde jetzt differenzieren zwischen den Personen und Einrichtungen, die bei uns beim SciComm Support anrufen und auch dem, was jetzt bei der Studie, die ich genannt habe, herausgekommen ist. Die Studie ist auch repräsentativ unter 2600 WissenschaftlerInnen. Wir dachten, bevor wir gestartet haben, dass wir wesentlich mehr Anrufe von Einrichtungen und WissenschaftlerInnen haben, die zu kontroversen, gesellschaftlich relevanten Themen arbeiten, wie zum Beispiel Klimawandel, Gender- und Diversity-Forschung, wie die schon angesprochenen Tierversuche. Da haben wir aber keine Schwerpunkte. Also wir haben natürlich auch Anrufe von WissenschaftlerInnen, die in diesem Bereich arbeiten, aber wir haben wirklich alle Fächer vertreten, bis hin zu Psychologie, Theologie, Philosophie, also Fächer, von denen ich es persönlich zumindest auch nicht erwartet hätte.
Anlass, dass wir beide uns unterhalten, ist ja, dass heute vor 75 Jahren das Grundgesetz in Bonn verkündet wurde und darin auch die Wissenschaftsfreiheit verankert ist. Sehen Sie die mittlerweile als gefährdet an?
Also uns gibt es auch nicht ohne Grund, ja, den SciComm Support. Das zeigt leider, dass er notwendig ist. Das ist immer so ein schmaler Grat. Ja. Wir freuen uns, dass wir sehr vielen Personen helfen können. Wenn man dann aber mal einen Schritt daneben tritt und sich denkt, warum müssen wir eigentlich so vielen Leuten helfen, dann zeigt das natürlich, dass es etwas ist, wo wir dranbleiben müssen. Und wenn es da weiterhin Rückendeckung gibt, Unterstützung gibt, dann trägt das auch dazu bei, dass die Wissenschaftsfreiheit, die ich in Deutschland auf jeden Fall wahrnehme, dass das auch so bleibt.
Die Freiheit der Wissenschaft ist grundsätzlich nicht bedroht, sagt Julia Wandt, Mitinitiatorin des SciComm Supports, einer Beratungsstelle für Forscher und Wissenschaftlerinnen, die angefeindet werden. Aber aus ihrer Sicht gibt es einen großen Bedarf an Hilfe, weil einzelne Forschende immer wieder wegen ihrer Arbeit bedroht werden. Yeah. 7 Monate nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel ist die Lage weiter angespannt. Israelisches Militär ist in den Gazastreifen vorgerückt, wo in Teilen die Infrastruktur zerstört ist. Auch aus dem Libanon wird Israel immer wieder beschossen. Das Land kommt also nicht zur Ruhe. Und das hat auch Folgen für die Hochschulen, die erst langsam wieder in den normalen Betrieb zurückfinden. Die Auswirkungen des Krieges spüren auch deutsche Studierende, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die an israelischen Hochschulen eingeschrieben sind, mit ihnen forschen oder dort arbeiten. Nadja Sattar berichtet.
Die Sache mit dem 7. Oktober, das war krass. Ich hatte mit meinem Doktorvater zusammen, haben wir eine Exkursion von München aus geplant und durchgeführt nach Jerusalem. Und die Studierenden, eine Gruppe von 12 Leuten, die waren gerade einen Tag da. Also einen Tag sind wir durch Jerusalem gegangen, haben uns die Grabeskirche angeschaut. Und am zweiten Tag ist der 7. Oktober passiert. Und wir haben dann eben geschaut, dass wir die Studierenden so gut wie möglich da durchführen. Auch in der Zeit, in der wir selber noch gar nicht genau wussten, was jetzt da eigentlich gerade passiert ist. Und es hat echt eine Weile gedauert, bis das Ausmaß dieses Tages auch im Kopf so richtig ankam.
Erinnert sich die Kunsthistorikerin und Archäologin Katharina Palmberger. Die Studierenden konnten sicher nach Hause fliegen. Auch Katharina Palmberger verbrachte die ersten Monate nach dem Angriff in Deutschland. Jetzt ist sie wieder zurück an der Hebräischen Universität in Jerusalem, wo sie lehrt und forscht. Seit 7 Jahren arbeitet sie in Israel, hat Ausgrabungen geleitet und forscht seit 3 Jahren über frühe Kirchen in der Negev-Wüste. Dafür nutzt sie ein Forschungsstipendium der Martin-Buber-Gesellschaft. Die Stiftung vergibt seit 2009 Stipendien in den Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften. Aktuell forschen 3 Deutsche und 4 israelische Stipendiaten und Stipendiatinnen an der Hebräischen Universität, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Für Deutschland ist Israel ja der Wertepartner im Nahen Osten, auch für die Forschungs- und Innovationszusammenarbeit. Wenn man so zurückdenkt, das war ja auch eine erste Brücke, die gebaut wurde zwischen unseren beiden Ländern 1958 von der Max-Planck-Gesellschaft, und das hat eine große Bedeutung für uns.
Sagt Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger. Auch die Islamwissenschaftlerin und Judaistin Kerstin Hünefeld, die aktuell zu Juden in Jemen forscht, arbeitet an der Hebräischen Universität. Die psychische Belastung in der Kriegssituation gehöre derzeit zu den größten Herausforderungen, sagt die Forscherin. Genauso wie die Zusammenarbeit mit internationalen Kollegen und Kolleginnen.
Erstens fällt das Arbeiten schwerer, schwergängig. Es kommen natürlich, wenn man jetzt einen Workshop organisiert oder eine Konferenz, kommen einige Leute nicht aus dem Ausland. Das erschwert natürlich schon die Möglichkeit, international was zu organisieren.
Der Krieg mache Kollegen und Kolleginnen, die noch nie in Israel waren, Angst. So haben 3 von 6 neuen deutschen Stipendiaten nach dem 7. Oktober ihre Teilnahme abgesagt. Für Forscherin Hünefeld ist eine Rückkehr nach Deutschland keine Option, auch wenn sie auf wenig Verständnis stößt.
Es ist oft so die Idee, dann komm doch nach Hause. Du musst ja gar nicht bleiben, was einerseits natürlich auch richtig ist und auch sicher ein Privileg gegenüber anderen, die nicht einfach weg können. Andererseits ist es natürlich so, also ich zum Beispiel bin jetzt hier 4 Jahre, also ich habe kein anderes Zuhause im Moment, wo ich einfach mal so wieder hin zurückziehen könnte.
Die akademische Kultur in Israel liege ihr ebenfalls näher, erzählt Hünefeld. Es sei weniger hierarchisch, im Vergleich zu Deutschland chaotisch, was sie als innovativer empfindet. Dagegen sieht Katharina Palmberger ihre Zukunft nach dem Postdoc wieder in Deutschland. Doch die Unsicherheit sei gerade der größte Störfaktor.
Was eingeschränkt ist, ist der Austausch mit Europa. Also es ist schwieriger zu fliegen, weniger Fluglinien, weniger Flüge. Einfach mal so schnell auf die nächstbeste Konferenz für ein Wochenende ist im Moment nicht möglich oder selten drin. Forschen in Israel funktioniert, aber der Austausch ist eingeschränkt.
Weniger Publikationen, weniger Konferenzen, weniger Karrierechancen im Kampf um eine internationale Professorenstelle. Philosoph Christopher Rosa, ebenfalls deutscher Wissenschaftler an dieser Uni, sieht seine berufliche Zukunft insgesamt zwar etwas entspannter, dennoch könne er die Stimmung an manchen Tagen kaum aushalten.
Jetzt ist natürlich hier auch eine sehr angespannte Situation. Der Tag nach dem Angriff des Irans, im Büro war ich für eine der wenigen Personen, die da waren. Natürlich ist irgendwie Austausch sehr stark eingeschränkt. Es ist leicht, einen Kopf frei zu bekommen.
Was aber lässt Forschende in diesen Zeiten in Israel weitermachen?
Im nächsten Semester werde ich einen Kurs geben zu Meinungsverschiedenheiten. Also was bedeutet, was sind Meinungsverschiedenheiten, wie kann man die lösen? Und ich habe den Kurs schon vor längerer Zeit geplant, aber jetzt hat er Aktualität bekommen.
Zu lehren, in diesen Zeiten sind es nur israelische Studierende. Das macht auch Katharina Palmberger große Freude.
Ich habe gemerkt, dass die Studierenden richtig, richtig Lust am Lernen haben. Und das war für mich dann auch einer der auslösenden Gründe, wieder zurückzufliegen.
Die Forschenden zählen auf Verständnis und Unterstützung aus dem akademischen Umfeld für ihre Situation. Die deutsche Bildungsministerin signalisiert ein Entgegenkommen und nimmt zusätzlich auch die Lage der israelischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den Blick.
Was mir besonders wichtig ist, dass israelische Forscherinnen und Forscher auch den Zugang zu internationaler Wissenschaft weiter behalten, dass also jetzt hier auch nicht eine Stimmungslage eintritt, die es den Wissenschaftlern schwieriger macht, zu kooperieren.
Und auch in Deutschland hat der Konflikt Auswirkungen. Pro-palästinensische Aktivisten halten seit gestern Nachmittag Räume der Humboldt-Universität in Berlin besetzt. Die Unileitung hat gestern mehr als 2 Stunden lang Gespräche mit den Besetzern geführt, mit dem Ergebnis, dass die Humboldt-Universität die Besetzung bis heute 18 Uhr duldet, sofern sie friedlich verläuft, es zu keiner Sachbeschädigung kommt und die Besetzer dann auch freiwillig die Räume des Sozialwissenschaftlichen Instituts verlassen. Und die Leitung der Hochschule wird sich ab 15 Uhr erneut mit den Besetzern treffen. Ziel ist, dass ein Dialog geführt wird. Die Aktivisten haben laut der deutschen Presseagentur angekündigt, dass sie über eine Verlängerung der Besetzung verhandeln wollen. Eine Sprecherin der Humboldt-Universität schätzt die Lage laut dem RBB als Zitat dynamisch ein. Bereits seit mehreren Wochen gibt es an Berliner Unis Proteste und Besetzungen durch pro-palästinensische Aktivisten. Beispielsweise Anfang Mai an der Freien Universität. Und diese Besetzung wurde von der Berliner Polizei geräumt. Das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Martin Schütz. Machen Sie es gut.